Schönen guten Abend, Freunde. Der Pfarrer sagt zum kleinen Daniel: Daniel, sprichst du auch jeden Abend dein Abendgebet? Und da sagt der Daniel: Nein, das macht meine Mama für mich. Sagt der Pfarrer: Na, was betet die denn da? Die sagt jeden Abend: Gott sei Dank, dass du jetzt im Bett bist. Wir haben es alle unseren Müttern vermutlich nicht leicht gemacht, aber wir alle haben eine Mutter gehabt, die uns ins Bett gebracht hat und die uns in die Welt gebracht hat. Und dafür sind wir dankbar. Allen anwesenden Müttern eine herzliche Gratulation, Gottes Segen und Dank, dass ihr da seid. Wir haben das letzte Mal eine Kollekte gesammelt für einen Sachsen, der jetzt als Pfarrer in Papua-Neuguinea arbeitet, für Gitarren, damit die dort mit der Jugendgruppe auf den Dörfern evangelisieren können. Herzlichen Dank, Leute. Schönen Dank. Neuguinea ist weit, die Antwort ist noch gar nicht da, aber in dem letzten Brief, den mir der Pfarrer dort geschrieben hat, da hat er drunter den Segensgruß von Papua-Neuguinea geschrieben und der heißt Bel Easy und das heißt: Ich wünsche dir einen unbeschwerten Bauch. Das ist doch mal ein Segenswunsch. Heute sammeln wir für Folgendes. Das letzte Christfest hat 1988 in Nürnberg stattgefunden. Damals durften aus der DDR 13 Teilnehmer hinfahren. Nicht als Teilnehmer, sondern als Mitarbeiter. Einer von denen bin ich gewesen. Als wir dort ankamen, da zeigten uns die Freunde in Nürnberg einen Brief, den unsere vorgesetzte Dienststelle aus Berlin hingeschickt hatte. Wie wir heute wissen, war der, der diesen Brief geschrieben hat, natürlich ein Stasi-Mitarbeiter. In dem Brief stand drin, die sollten uns dort kein Geld schenken. Natürlich haben die sich nicht daran gehalten und haben uns Geld geschenkt. Das war auch nötig, denn wir waren ja ohne Geld dort. Und wir waren darauf angewiesen, dass irgendeiner uns mal eine Cola und ein Bier bezahlt. Leute, in 3 Tagen beginnt das Christfest. Diesmal in Sachsen und diesmal kommen nicht bloß 13 aus dem Ostblock, diesmal kommen, ich weiß nicht, 1000 oder ich weiß nicht wie viele. Und denen müssen die Visa bezahlt werden, die hohen Reisekosten und der gesamte Aufenthalt. Und damit das möglich ist, für die, die aus dem Osten kommen, für die sammeln wir heute, aus den Ostblockstaaten. Die wandern durch unsere reiche Welt, wie wir damals durch Nürnberg, und sind einfach darauf angewiesen, dass hier Leute sind, die ihnen die Teilnahme am Christfest bezahlen. Dafür also die Kollekte heute. Kinderbetreuung gibt's dann vor der Predigt, können die Kinder da drüben wieder abgegeben werden. Der nächste Gottesdienst ist am 9. Juni mit Thomas Haig, genannt Benny. Und jetzt geht's bei uns weiter mit der Werbung. Tobias, ich bitte dich. Jetzt ist ja die Missionsopferwoche und da wollen wir mal was zum Thema Missionen jetzt erkunden. Tobias, was bist denn du von Beruf eigentlich?
Ich bin vom Beruf eigentlich Elektriker.
Du bist Elektriker, aber zurzeit, habe ich gehört, legst du keine Leitung mehr, nein? Was machst du jetzt?
Ich verbessere zurzeit meine Leitung zu Gott. Ich mache zurzeit eine Ausbildung am Missio Center in Berlin.
Missio Center, das war das Stichwort. Jetzt erzählst du uns bitte mal, was das ist. Was ist Missio Center?
Ich habe es vorhin gerade gesagt, Missio Center, und da haben einige gedacht, okay, ist wohl dann eine Mission. Missio Center Berlin, das ist eine Ausbildungsstelle für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, also bei euch zu Hause in der Gemeinde, die eine Ausbildung machen für 8 Monate und die dann wieder zurückkommen in ihre Gemeinde, aber ein bisschen mehr Erfahrung haben, die theoretisch, aber auch praktisch was gelernt haben, wie ich in der heutigen Zeit anderen Menschen in unserer Generation das Wort Gottes weitersagen kann.
Also du kommst dann wieder zurück in die Gemeinde, bist ganz normales Gemeindeglied, hast aber ein bisschen mehr drauf als andere.
Ja, das ist eigentlich das Ziel. Die Ausbildung ist eine dreifache Ausbildung, dass wir zum einen Bibelkunde haben, dass wir eine Art Bibelschule haben, wir uns in der Bibel besser kennenlernen, die Bibel besser kennenlernen und den Hintergrund kennenlernen der Bibel, das historische Umfeld. Der Teil 2 ist die Evangelisationsschule, so nennt sich das, dass wir verschiedene Methoden, wie man heute Evangelium weitersagen kann, dass wir das kennenlernen, wie man es macht und dass wir das dann auch praktisch ausführen. Das ist der große Vorteil am Missio Center, immer wieder diese Praxisnähe. Und der Teil 3 ist eine Leiterschaftsschule, wo wir für unsere Arbeit in der Gemeinde, für unsere Arbeit in jungen Gemeinden und dem ganzen Umfeld da etwas dazulernen.
Gut, wo das Missus Center ist, brauchen wir nicht erklären, da brauchen wir bloß hier drauf gucken, das ist ja alles hier schön bei dir angemalt. Wer was Näheres wissen will, kann ihn ja noch fragen. Eins muss ich aber von dir noch wissen. Wie ist das mit der Bezahlerei?
Der Kurs kostet 5.250 Mark. Dieses Jahr wohl kostet er noch so viel, nächstes Jahr wird er teurer aus dem Grund, weil es dann eine bessere Unterkunft gibt. Aber ich denke, die Gemeinden sollten insgesamt immer wieder so weit sein, dass sie sagen, jawohl, wir schicken Leute los, damit sie uns wieder in der Gemeinde zugutekommen. Ich bin einfach losgegangen ohne jegliche Unterstützung und erlebe jetzt, dass Gott mir diese Hilfe zuteil werden lässt, dass immer wieder Freunde auf mich zukommen und sagen, hier hast du mal einen Schein, das ist für deine Ausbildung.
Gut, Tobias, wir danken dir. Der Tobias ist dann hier vorne noch zu sprechen. Wer von ihm noch Auskünfte haben möchte? Du hast sicher ein bisschen Material mitgebracht.
Ich habe Material mitgebracht. Das steht dann hinten am Fragekasten, wer ich stehen. Gut. Und da könnt ihr mich noch durch Löcher mitfragen.
Okay, wir danken dir. Schönen Dank, dass du gekommen bist. Wir hatten das letzte Mal doch vergessen, den Fragekasten aufzustellen, aber intelligent wie ihr seid, habt ihr eure Fragen in die Kollekte reingeschmissen und da haben wir es auch gefunden. Und ein Teil der Fragen kam dann mit der Post bei mir an. Also es klappt bestens, es geht jetzt los mit folgenden Fragen. Wieso habt ihr so lange Sommer- und Winterpause? Das liegt an mir, ich bin im Reisedienst und mehr als 7 Gottesdienste hier in der Stadt, das schaffe ich nicht. Was hältst du von Horoskopen und so weiter? Davon halte ich nichts. Die Sterne, die sind ein Haufen erkalteter Materie, zum Teil seit Jahrtausenden erkaltet. Und mein Schicksal, das hängt nicht ab von toter Materie, sondern das hängt ab von dem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der hat sowas wie Horoskope sowieso streng verboten. 5. Buch Mose, Wahrsagerei, Hellseherei, Zeichendeuterei, wer das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Dir hat der Herr, dein Gott, so etwas verboten. Du hast in der letzten Predigt gesagt, wir sollen Gott über alles lieben, mehr als unsere Kinder und Familie. Dazu hast du auch eine Bibelstelle gelesen. Nun meine Frage, wie kann ich für mich feststellen, ob ich Gott über alles liebe? Ich liebe meinen Mann und meine Kinder sehr, möchte aber auch Gott an die erste Stelle setzen. Du kannst Gott nicht so lieben wie deinen Mann oder wie deine Kinder. Die Liebe zu Gott, das ist was anderes wie die Liebe zum Menschen. Bei der Liebe zum Menschen, da geht's vor allem um ein Gefühl. Bei der Liebe zu Gott, da geht's weniger um ein Gefühl, sondern mehr um Gehorsam. In der Bibel steht, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und wenn du deinen Mann liebst, da erfüllst du ja gerade das Gebot Gottes. Im Titusbrief steht drinne, die Frauen sollen ihre Männer lieben und die Kinder lieben. Also da brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn du deine Familie lieb hast, sei froh und dankbar, wenn du deinen Mann und deine Kinder lieben kannst. Wenn der Mann von dir was verlangen würde, was gegen den Willen Gottes ist, also zum Beispiel nicht mehr Bibel lesen oder nicht in Gottesdienst gehen, also dann würdest du ihm nachgeben, dann wäre bei dir Gott nicht mehr an der ersten Stelle. Aber solange du Gottes Willen tust, da kannst du verknallt sein in deinen Mann bis zur Besinnungslosigkeit. Was sind die 7 Geister Gottes in der Offenbarung? Mit den 7 Geistern ist die Fülle des Heiligen Geistes gemeint. Du hast gesagt, Gott setzt seinen Willen in uns hinein. Wie kommt es dann, dass viele ungewollt schwanger werden? Also ich habe das ganz bestimmt nicht gesagt, dass Gott seinen Willen in uns hineinsetzt, sondern Gott offenbart uns seinen Willen und er erwartet von uns Gehorsam. Also was das mit ungewollten Schwangerschaften zu tun hat, habe ich nicht richtig verstanden. Ich sage nur, wer schwanger wird, außer durch Vergewaltigung, der hat das immer selber zu verantworten. Wenn Gott allmächtig ist, wieso macht er dann nichts gegen den Hunger in der dritten Welt und Kriege? Gott hat die Welt so gemacht, dass für alle genug zu essen da ist. Und er hat den Krieg verboten und er hat das Teilen geboten. Und die Frage unseres Jahrhunderts ist, ob die Reichen, also wir zum Beispiel, bereit sind, denen, die weniger oder nichts haben, zu helfen. Wo in der Bibel steht, dass Frauen keine Priester werden dürfen? 1. Korinther 14, Vers 34. Warum hat Gott die Menschen nicht so geschaffen, dass sie Versuchungen nicht nachgeben und ihnen immer gut sind und sich an die Gebote halten. Weil Gott kein Diktator ist und uns als freie Wesen geschaffen hat. Er will unseren freiwilligen Gehorsam. Und wir sind Wesen mit Verantwortung und keine Marionetten. Warum wurden die Leute im Alten Testament so alt? Weil vor der Sintflut auf unserer Erde ganz andere ökologische und biologische Bedingungen gewesen sind. Ab der Sintflut sind die Menschen nicht mehr so alt geworden. Du sagtest in deiner Predigt, dass Lüge Sünde ist, was für mich grundsätzlich auch klar ist. Aber wie war das zum Beispiel bei dem Hitlerjungen Salomon? Er musste ja lügen, um im Dritten Reich überleben zu können und sich als Volksdeutscher ausgeben, obwohl er Jude war. Gibt es Unterschiede zwischen Lüge und Lüge? Sind Notlügen, wenn es ums Leben geht, gerechtfertigt? Schon das Wort Notlüge ist eine Lüge. Jede Lüge ist irgendwie aus einer Not geboren und eine Notlüge. Eine Lüge bleibt eine Lüge, auch wenn sie einem guten Zweck dienen soll. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Sünde bleibt eine Sünde, ganz egal, aus welchem Grund sie getan wird. Und es gibt keine Lage, in der man lügen muss. Es gibt nur Situationen, in denen wir versagen. Aber dann können wir nie sagen, ich musste eben lügen, sondern dann können wir ehrlicherweise nur sagen, ich habe leider gelogen, weil ich nicht die Kraft hatte, die Wahrheit zu sagen. Es gibt für keine Lüge vor Gott eine Rechtfertigung. Aber es gibt für jede Lüge, die wir bekennen, bei Gott eine Vergebung. Du sagtest, dass der Heilige Geist auszieht bei Sünde, Unkeuschheit. Habe ich da ein Recht auf Gottes Gnade und Segen und auf ewiges Leben? Ich komme gegen die Sünde nicht an, in Klammern Selbstbefriedigung. Wie kann Gott mich verlassen? Ich glaube doch fest an ihn. Bin ich noch ein Heiliger? Ja, wenn du an Jesus glaubst, da bist du ein Heiliger, auch wenn du sündigst. Heilig sein heißt zu Gott gehören. Und Gott, der verlässt dich ganz bestimmt nicht. Verlass du dich auf Gott und auf sein Angebot von der Vergebung. Ein Christ ist doch nicht einer, der keine Sünde tut, sondern ein Christ ist einer, der zugibt, dass er Sünden tut und der sich seine Sünden von Christus vergeben lässt. Theo, warum bist du feige? Auf die Frage deiner Meinung zur Todesstrafe in den USA, gilt das fünfte Gebot dem Mörder gleich dem Richter? Meinung zur Taufe von Kindern in der evangelischen Kirche üblich, aber unbiblisch. Es gibt kein Beispiel zur Kindertaufe in der Bibel, oder? Wozu den Fragekasten, wenn Fragen nur oberflächlich abgetan werden? Es segne dich unser Gott. In der Bibel, in Sprüchen, da steht, eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Ich weiß, dass manche meiner Antworten kein lieblicher Kuss sind, eher so ein flüchtiger Schmatz. Für manche ein schmerzlicher Biss. Ich bin auch nicht der Doktor allwissend und ich weigere mich nach wie vor, zu Fragen hier Stellung zu nehmen, von denen ich nichts verstehe. Aber dass ich feige bin, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also ich stelle mich hier völlig freiwillig euren Fragen, das brauchte ich ja gar nicht zu machen. Ich packe hier die härtesten Eisen an, ich latsche hier in jedes Fettnäpfchen und dann wirft mir einer, der zu feige ist, mit seinem vollen Namen zu unterschreiben, der wirft mir dann noch Feigheit vor. Also zur Sache. Über Amerika äußere ich mich nicht, davon verstehe ich nichts, aber wenn du meine Meinung wissen willst zum fünften Gebot, dann will ich sie dir sagen. Und zur Todesstrafe. Also, das fünfte Gebot, das verbietet den Mord an Menschen. Und wer dieses Gebot Gottes übertritt, für den hat Gott, der Verfasser des fünften Gebotes, die Todesstrafe angeordnet. Natürlich finde ich es wieder mal jetzt nicht. Doch wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Der Staat ist von Gott eingesetzt, um für Recht und Gerechtigkeit und Ordnung zu sorgen. Zum Beispiel, um seine Bürger vor Mördern zu schützen. Und dafür hat der Staat von Gott, die Bibel sagt, die Gewalt, das Schwert bekommen. Ein Richter, der einen Mörder zum Tode verurteilt, der vergeht sich nicht gegen das fünfte Gebot. Nun möchte ich noch eine persönliche Bemerkung dazu machen. Jedes Jahr wird in Deutschland an 500.000 Menschen die Todesstrafe vollstreckt. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Richter, ohne die Möglichkeit einer Verteidigung. Ohne dass die Betreffenden mit einer sanften Spritze oder durch einen elektrischen Stuhl getötet werden, sondern die werden bei lebendigem Leibe erstickt, beziehungsweise in tausend Teile auseinandergerissen. Ich rede von den abgetriebenen Kindern. Das sind keine Mörder, sondern das sind Unschuldige und das sind Wehrlose. Wer zu diesem millionenfachen Mord, zu dieser Vollstreckung der Todesstrafe durch Privatleute, wer dazu schweigt und sich über die Todesstrafe an einem Mörder aufregt, der ist für mich ein Heuchler. Nun noch zum letzten Mal eine Bemerkung zu der Kindertaufe. Leute, ich habe in den letzten Gottesdiensten jedes Mal zu dieser Frage ausführlich Stellung genommen. Es gibt tatsächlich in der Bibel kein Beispiel dafür, aber es gibt viele biblische Gründe, die ich ja hier aufgezählt habe, für die Kindertaufe. Wäre es nicht einmal möglich, hier in der Kirche eine Techno-Party abzuhalten? Das würde doch neuen Schwung ins Gemeindeleben bringen. Das ist ein ganz großer Irrtum, Leute. Schwung ins Gemeindeleben bringt weder Techno noch Disco noch der Theo, sondern alleine der Heilige Geist. Bist du still? Letzte Frage. Steht jeder gleich vor Gott nach dem Tod oder einmal alle zusammen am jüngsten Tag? Alle zusammen am jüngsten Tag. Die Bibel sagt, es kommt keiner dem anderen zuvor. Da wir nach dem Tod aber die Zeit nicht mehr registrieren und erleben, da wissen wir ja nicht, wie viel zwischen unserem Tod und dem jüngsten Tag Zeit verstreicht. Es kann sein, dass zwischen deinem Tod und dem jüngsten Tag ja noch 5000 Jahre oder noch mehr verstreichen. Aber das weißt du nicht. Du schläfst ja, sagt die Bibel. Und erwachst nach deinem Tod am jüngsten Tag. Und deshalb ist es so, dass der Moment deines Sterbens gleichzeitig der Moment ist, wo du Gott, deinem Richter, gegenüberstehst. Und diejenigen, die zu Jesus gehören, die kommen nicht ins Gericht. Für die gibt's Freispruch. Liebe Freunde, eine Reisegesellschaft ist im Ausland, obwohl die Zollbestimmungen sehr hart sind, hat natürlich jeder irgendwas eingekauft und jetzt nähert sich die Reisegesellschaft den Zollschranken. In der Gesellschaft befindet sich auch ein Priester, ein Mönch, und der ist ein Kaffeefanatiker und der hat sich also zwei Päckchen Kaffee gekauft. Und vor der Zollgrenze, da klemmt er die sich unter die Arme, eins hier drunter, eins hier, und steckt er dann die Hände so zusammen, wie die Priester eben immer so ihre komische Handhaltung haben. Und nun kommt der Zöllner und stellt die Frage, auch an denen, haben sie was gekauft? Der ganze Bus ist still, weil jeder weiß, das ist ein Mönch, der darf ja nicht lügen. Und da sagt er, ja, zwei Päckchen Kaffee. Kann ich dir mal sehen? Das geht leider nicht. Die habe ich bereits unter den Armen verteilt. So gut kam der Benjamin damals nicht durch die Zollkontrolle. Benjamin, ein harmloser Unschuldsknabe, der war plötzlich zum schwarzen Schaf erklärt worden. Man hatte zu seinem Schreck in seinem Gepäck den Becher des ägyptischen Ministerpräsidenten gefunden. Der Ben kam zu dem Becher wie der Blinde zur Ohrfeige. Der hatte ihn wirklich nicht geklaut, sondern, das habe ich euch das letzte Mal erzählt, der Präsident selber hatte den Becher ihm in seinem Gepäck untergejubelt. Fakt war, der Becher war in Bens Gepäck. Deshalb sollte er in Ägypten bleiben und sterben. Und den anderen Brüdern erlaubte dieser Mensch und sagte, ihr könnt nach Hause gehen. Goodbye, ihr seid frei. Wiedersehen. Und nun war die Frage, was werden die Brüder jetzt machen? Werden sie dieses Angebot annehmen und abhauen in die Freiheit und ihren Bruder zurücklassen? Oder werden sie sich mit ihrem kleinen Bruder Benjamin, der ja unschuldig war, solidarisch erklären? Sie hatten ja schon mal einen Bruder verlassen, ihr erinnert euch, den Josef. Der hatte ihn nicht gepasst, weil er Träume gehabt hatte. Josef hatte ihm mal einen Traum erzählt, dass seine Brüder vor ihm stehen. Und das hatten sie ihm übel genommen und haben gesagt, was, der will mal den King hier machen, dass wir uns vor ihm verneigen oder so. Und da hatten sie ihn damals in die Sklaverei verkauft. Nach Ägypten abgeschoben. Das war 22 Jahre her. Und sie ahnen nicht, dass der Traum, den der Junge damals gehabt hat, sich jetzt erfüllt hat. Sie ahnen nicht, dass sie vor ihrem Bruder stehen. Sie ahnen nicht, dass Josef die ganze Geschichte eingefädelt hat, um sie jetzt auf eine allerletzte Probe zu stellen. Er will rauskriegen, ob seine Brüder immer noch so brutal und gemein sind wie früher. Ohne Bruderliebe, ohne Vaterliebe. Oder ob sie sich vielleicht geändert haben. Und er sieht sie jetzt gespannt an. Werden sie die angebotene Chance, in die Freiheit abzuhauen, annehmen? Oder werden sie Charakter haben und sagen, wir bleiben und lassen unseren kleinen Bruder hier nicht im Stich? In diesem Moment tritt einer der Brüder vor, der Juda, und sagt, wir sind eigentlich 12 Brüder, seit aber einer unserer Brüder, als der gestorben ist, seitdem ist unser alter Vater untröstlich. Und der hängt mit seiner ganzen Liebe an dem kleinen Benjamin. Und der wollte uns schon gar nicht hierher lassen. Und er hat gesagt, wenn ihr mir den Benjamin nicht zurückbringt, da bringt ihr mich um, da sterbe ich. Also wir können ohne den Benjamin uns zu Hause einfach nicht blicken lassen. Das würde unser alter Vater nicht überleben. Und deshalb bitte ich dich jetzt, lass den Benjamin frei und ich bleibe freiwillig an seiner Stelle hier. Das ist der Beweis der Sinnesänderung, auf die der Josef gewartet hat. Das ist nicht mehr derselbe Juda, der vor 22 Jahren eiskalt gesagt hat, den Josef, den verkaufen wir. Das ist ein anderer, das ist ein neuer Juda, der seine Freiheit, seine Familie, sein Lebensglück, der sein Leben hingibt, um seinem Vater den Schmerz zu ersparen, um seinem Bruder das Leben und die Freiheit zu retten. Das ist der Juda, aus dessen Geschlecht später dann Jesus geboren wurde, der ja auch am Kreuz sein Leben hingegeben hat zur Erlösung für alle Menschen. Als Juda sein Leben für das Leben Benjamins anbietet, da ist für den Josef die Sache gelaufen. Er kann sich nicht länger beherrschen. Er schmeißt sämtliche Ägypter und Dolmetscher aus dem Saal raus. Und als er mit seinen Brüdern alleine ist, da fängt er hemmungslos an zu heulen. Die Brüder verstehen überhaupt nicht, was das nun wieder bedeuten soll. Aber ihr könnt das vielleicht verstehen, denn ihr wisst ja im Gegensatz zu den Brüdern, ihr wisst ja, wer dieser ägyptische Ministerpräsident ist, nämlich der Josef. Und alles, was seine Brüder ihm angetan hatten, das war ihm ja noch bewusst. Aber alles, was er getan hatte, seine ganze Hoffnung konzentrierte sich darauf, dass die sich ändern, dass die umkehren, dass die neue Menschen werden. Und wie er jetzt erleben kann, sie sind neu geworden. Da löst sich in ihm die Spannung der letzten Tage und die Freude der letzten Minuten eben und löst sich in Tränen auf. Ich habe schon viele gesehen, die bei den Jugendwochen nach vorne gekommen sind und mit Tränen vorne gestanden haben. Und mir sind schon manchmal selber die Tränen in den Augen gestanden. Vor 14 Tagen war ich zu einer Jugendwoche, wo zwei junge Leute nach vorne kamen, die kenne ich von Geburt an. Wenn solche Menschen, die man ein Leben lang kennt und für die man gebetet hat, wenn die es schaffen, endlich ihr Leben in Gottes Hände zu legen, da packt einen irgendwie die Rührung. Ich finde das gut, wenn ein Mann noch weinen kann. Das gilt zwar heutzutage als unmännlich, aber ich finde, ein Mann, der nicht mehr weinen kann, der ist unmenschlich. Die Menschen, die werden heutzutage immer sentimentaler und gleichzeitig immer roher. Ein echtes, starkes Gefühl, zum Beispiel Mitleid, das wird immer seltener. Wir sehen täglich im Fernsehen die schlimmsten Grausamkeiten, wir hören von den unmöglichsten Unglücken, aber wir sind blind geworden für das Leid. Wir hören von allen möglichen Katastrophen, ohne mit der Wimper zu zucken, und sind auf diese Selbstbeherrschung noch stolz. Aber was wir Stolz, Selbstbeherrschung nennen, das ist weiter gar nichts als Gefühllosigkeit. Das ist ein seelischer Notstand. Mir graut vor Menschen, die so hart sind, dass sie kein echtes Gefühl mehr zeigen können. Männer, die zu keiner Träne mehr fähig sind, die sind zu allem fähig. Der Josef, das war ein Mann, das war kein weichlicher Macho. Das war ein wirklicher Kerl. Ihr erinnert euch, der hatte der Versuchung widerstanden. Der ist nicht gleich ins Bett gehüpft, weil der eine vor ihm die Augen aufgeklappt hat. Sondern der hatte mannhaft der Versuchung widerstanden. Daraufhin ist er ins Zuchthaus gekommen, das hat er auch durchgestanden. Und wer ein paar Jahre in einem ägyptischen Gefängnis gewesen ist und das überlebt hat, der muss ziemlich starke Nerven haben. Der Josef, der war durch die Schicksalsschläge abgehärtet, aber der war nicht verhärtet. Jetzt heult er Rotz und Wasser und es ist ihm schnuppe, dass man das im ganzen Hause hört und dass die Dienerschaft traubenweise an den Schlüssellöchern hängt und alle gucken, was der Chef da macht und dass seine Brüder ihn fassungslos anstarren. Die begreifen ja immer noch nicht, warum er heult. Und als er sich endlich wieder in der Gewalt hat, da sagt er zu seinen Brüdern, und zwar ohne Dolmetscher, in ihrer eigenen Heimatsprache, da sagt er zu denen, ich bin Josef. Und da verschlägt es denen die Sprache, da prallen die zurück. Die stellen sich an die Wand, bleich wie die Wand, sagen keinen Mucks mehr. Und wie die sich jetzt gegenüberstehen, Josef und seine Brüder, da denken die natürlich, jetzt ist es aus. Jetzt macht er uns fertig. Jetzt kommt die Rache. Und stattdessen sagt Josef, kommt doch näher zu mir. Vorsichtig treten die einen Schritt näher. Josef, erstes Buch Mose steht das, Kapitel 45. Der sagt, tretet doch her zu mir. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Siehst du, denken die Brüder, der weiß es noch ganz genau. Der hat nichts vergessen. Nein, er hat es nicht vergessen. Und er kann es auch nicht verschweigen. Eine Schuld muss offen bei Namen genannt werden. Habt doch keine Angst, ich würde euch etwas tun oder zornig sein, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die denken, wir hören nicht richtig. Der weiß genau, dass wir ihn verkauft haben und der sagt, Gott hat ihn vor uns hergesandt. Und dann sagt er das gleich noch ein zweites Mal. Gott hat mich vor euch hergesagt. Und dann sagt er noch ein drittes Mal. Gott hat mich vor euch hergesandt. Der war das. Das ist die große Erkenntnis, die Josef aus seinem verworrenen Lebensweg als Sklave, Zuchthäusler und Minister gelernt hat. Es war Gott, der ihn geführt hat. Nicht ein blindes Schicksal, nicht die Sterne, nicht ein Zufall, nicht ein Glücksschwein, sondern es war Gott. Gott macht es möglich. Gott macht's gut. Seine Brüder, die ihn damals verkauft haben, die waren weiter nichts als Werkzeuge in Gottes Hand. Und ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen haben die damals geholfen, den Plan Gottes zu erfüllen. Wenn Gott ein Menschenleben in seine Hand nimmt, da kann nichts und niemand ihn wieder aus Gottes Hand rausreißen. Gegen Gott kommt keiner an, auch nicht die vereinigte Bosheit einer ganzen Bruderschaft. Es gibt Leute, die wollen uns Böses tun und die tun uns auch Böses und Gott lässt es zu. Aber Gott dreht das so, dass am Schluss für uns was Gutes dabei rauskommt. Und das ist Josefs große Erkenntnis. Und deshalb sagt er dann am Ende zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Du hast vielleicht Kumpels, die dir deine Freundin austricksen wollen und sie dir nicht gönnen. Hast vielleicht Kollegen, die dir deinen Job nicht gönnen, die dir Steine in den Weg schmeißen, die dir das Leben zur Hölle machen. Du hast vielleicht Geschwister oder Familienangehörige oder Hausbewohner, die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um dir das Leben schwer zu machen. Du fühlst dich vielleicht verkannt, ungerecht behandelt, den Machenschaften irgendwelcher Menschen hilflos ausgeliefert. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt für dich, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber ich, Gott, gedachte es gut mit euch zu machen. Als ich in der Schule war, in meiner Klasse, da waren wir drei Jungs, die haben sich damals zum Theologiestudium gemeldet. Zwei von denen flogen durchs Abitur und einer von denen war natürlich ich. Und als ich damals durchs Abitur geflogen wurde, im Fach Gegenwartskunde, weil ich über die Oder-Neiße-Grenze gestolpert bin und irgendwelche falschen Aussagen da gemacht habe, da war für mich natürlich zunächst mal der Ofen aus. Mein Plan, Theologie studieren, Prediger zu werden, der war im Eimer. Das war für mich eine mittlere Katastrophe. Zwei Jahre später begann ich das Theologiestudium an der Universität in Leipzig. Da flog ich dann auch wieder raus, weil ich politisch nicht tragbar war. Da habe ich dann ein Jahr lang auf der Straße gesessen, bin arbeitslos gewesen. Und wo bin ich am Schluss gelandet? Auf der Kanzel. Genau da, wo ich hin wollte und wo Gott mich hinhaben wollte. Ich bin zwar erst drei Jahre später dahin gekommen als meine Studienkollegen, aber die drei Jahre, die zunächst mal wie ein Verlust aussahen, die kann ich hinterher nur als positiv, als Gewinn verbuchen. Ich habe in der Zeit meine Frau kennengelernt. Erstens mal. Ich hatte Zeit, intensiv zu studieren. Als ich arbeitslos war, hatte ich Zeit, mein erstes Buch zu schreiben. Also mir ist die Bosheit meiner Feinde bestens bekommen. In der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 8, 28, da steht, und das ist mein Lieblingsvers, da steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Auch die Gemeinheiten, die sich andere Leute gegen uns ausdenken. Auch die schwersten Schicksalsschläge, auch die Krankheit. Krankheit kommt nicht von Gott. Aber Gott kann aus der Krankheit für uns was Gutes machen. Heute vor einem Jahr, da lag ich in Dresden im Krankenhaus. Da hat doch einer dick hier predigen müssen. Als ich voriges Jahr zweimal hintereinander operiert wurde und vier Monate ausgeschaltet war, alle Termine absagen musste, da war das für mich natürlich eine Katastrophe. Ich sehe das auch heute noch als eine Katastrophe. Aber ich sehe, wie viel Gutes Gott in dieser Zeit und dadurch für mich getan hat. Ich sage nicht, dass Krankheit was Gutes ist. Ich sage nur, dass Gott für mich was Gutes draus gemacht hat. Und ich möchte diese Monate, wo ich auf der Nase gelegen habe, in meinem Leben nicht vermissen. Das ist eine Zeit gewesen, die für mich kostbar gewesen ist. Und ich bin Gott dafür dankbar. Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Er tut das Böse nicht. Der verhindert es auch nicht. Jedenfalls nicht in jedem Falle. Aber er benutzt es, um daraus was Gutes zu machen. Ich behaupte nicht, dass du dann, wenn du Christ wirst, ein Leben ohne Probleme hast. Und dass dir Gott ein Leben gibt, wo du nur noch Gutes erlebst. Im Gegenteil, in mancher Hinsicht wirst du, wenn du Christ wirst, es schwerer haben. Schwerer, als wenn du ohne Gott leben würdest. Gott hat den Josef reinrasseln lassen. In die Grube, in die Sklaverei, ins Gefängnis. Und auch du wirst den Gemeinheiten und dem Leiden nicht entgehen. Aber wenn du, wie Josef, ein Kind Gottes bist und wenn du Gott liebst, dann gilt auch für dich die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Gott kann aus dem Mist, den du baust und den andere machen, noch was Gutes machen. Gott kann, wie Luther mal gesagt hat, aus Scheiße Gold machen. Und das hat der Josef erlebt. Als den letzten Dreck hatten ihn seine Brüder weggeschmissen und ihn als Kettensklaven an die Ägypter verkauft. Als den ersten Mann Ägyptens, behängt mit einer großen Goldkette, sehen sie ihn jetzt vor sich stehen. Und der Josef weiß, seine Position verdankt er Gott. Und seine Brüder, die sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Und deshalb gibt's für ihn auch keine Rache und keinen Gedanken an Rache. Sondern er kann seinen Brüdern verzeihen. Der fällt denen um den Hals und nachdem die sich ausgeweint und ausgesprochen und ausgesöhnt haben, da schickt er sie mit einer ganzen Wagenladung voll Geschenken wieder nach Hause zum Vater und sagt, bringt auch den Vater mit hierher, ihr könnt dann bei mir hier wohnen. Das ist ja nun nochmal ein schwerer Weg. Denn so schön es ist, dass sie jetzt mit dem Simeon wiederkommen, mit dem Benjamin und mit der Nachricht, dass der Josef lebt. Sie müssen ja jetzt dem alten Vater erklären, wieso der Josef lebt. Sie müssen jetzt dem Vater alles beichten. Und das tun sie auch, so schwer das ist. Der Vater, der glaubt ihnen kein einziges Wort. Der sagt, was, 22 Jahre habt ihr mir erzählt, der Josef ist tot und jetzt wollt ihr mir einreden, der lebt und außerdem noch als Ministerpräsident in Ägypten? Ihr spinnt wohl, das sind doch Märchen für Eingesessene von Altersheim oder was, ich hab doch noch keine Alzheimer, ich bin doch noch nicht verblödet. Sein Herz blieb kalt, steht hier in der Bibel. Und erst, als er die Wagenladung voll Geschenke sieht, da beginnt er, seinen Jungs zu glauben. Solange seine Söhne ihm bloß was erzählt haben und er bloß was zu hören bekam, da glaubte er nicht. Aber als er was zu sehen bekam, da fing er an zu glauben. Dein alter Vater und deine ungläubigen Kollegen, die kannst du noch so agitieren mit deinen frommen Sprüchen. Du erzählst denen vielleicht, wie schön und wie wichtig das ist, wenn man Christ ist und wie froh das macht und wie liebevoll. Und dann sehen die deine mucksche Flappe, die du früh drin hast und erleben dein liebloses Verhalten zu Hause und dann glauben die dir nicht. Sei lieb zu deinem alten, unbekehrten Vater. Sei mal aufmerksam zu deinen ungläubigen Arbeitskollegen. Zeig denen mal durch Taten, was Jesus in deinem Leben angerichtet hat. Als der alte Jakob sieht, was für Geschenke der Josef ihm alles mitgeschickt hat, da kommt er endlich aus dem Rumpf. Da wippt er aus seinem Schaukelstuhl und ab geht's nach Ägypten. Ich will ihn sehen. Und dann sieht er ihn. Und Josef sieht seinen Vater. Und dann sinken die sich in die Arme. Und in diesem Moment, da sind 22 Jahre Leid, Kummer, Trennung und Tränen und alles vergessen. Leute, so einem Moment gehen wir entgegen. Wir werden Jesus sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, so steht in der Bibel. Wer weiß, was sich die Leute alles noch ausdenken werden, um dir Jesus auszureden und um dich und Jesus auseinanderzubringen. Ich bitte dich, lass dich durch nichts und niemanden von Jesus abbringen. Denk an den Josef. Den hatten sie mit Gewalt von seinem Vater getrennt, den hatten sie verkauft, verleumdet, eingebuchtet. Dem haben sie eingehämmert, du bist ein Nichts, du bist ein nutzloses Glied der Gesellschaft, du bist ein Stück Dreck. Es hat alles nichts genützt. Der Josef blieb dabei, ich bin ein Kind Gottes, ich bin in der Hand Gottes. Und dem alten Jakob, dem hatten sie eingetrichtert, dein Sohn Josef, der ist seit 2 Jahrzehnten tot, den siehst du nie wieder. Genauso wie sie euch eintrichtern, euer Jesus, der ist seit 2000 Jahren tot, den seht ihr nie wieder. Doch wir werden ihn sehen, steht in der Bibel. Wir werden ihn sehen, wenn er kommt zu richten, die Lebenden und die Toten. Und du wirst ihn sehen, du wirst vor ihm stehen. Und du wirst es hören, wie er zu den einen sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten, und zu den anderen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Auf diesen Moment läuft überhaupt alles hinaus, die Weltgeschichte und die Geschichte deines Lebens. Alles andere ist zweitrangig, nur eins zählt, dass du dann, wenn Jesus wiederkommt, auf seiner Seite stehst. Und deswegen bitte ich dich, entscheide dich für Jesus. Solange du dazu noch Gelegenheit hast. Heute hast du sie. Ob du sie morgen hast, weiß ich ja nicht. Ich bin noch zu einer Jugendwoche gewesen. Die wurde geleitet von dem Jugendwart. Es war ein junger Kerl, verheiratet, ein Kind, ein strahlender Christ, mit einer brennenden Liebe zu Jesus. Als die Jugendwoche vorbei war, ein paar Tage später, ist er mit seinem Auto durchs Dorf gefahren, zum Bäcker früh Brötchen holen, mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Frontal Zusammenstoß, aus, Schluss, von einer Sekunde zur anderen. Dieser junge Mann, der Reinhard Berger, der hatte keine Zeit mehr, sich für Gott zu entscheiden. Der Tod traf ihn überraschend wie ein Blitz, aber er traf ihn nicht unvorbereitet. Der Reinhard Berger, der hatte sich darauf vorbereitet, Gott zu treffen. Das war ein Christ, der gehörte zum Reich Gottes, der war an das Reich Gottes unterwegs. Als ich mich damals von dem verabschiedet habe, unter der Elbbrücke in Meißen, da hat er zu mir gesagt, Theo, Christen verabschieden sich nie für immer. Wir sehen uns spätestens im Himmel. Den Reinhard Berger sehe ich auf dieser Erde nicht wieder. Aber wenn ich solche Lieder singe, wie das, was wir vorhin gesungen haben vor der Predigt, viele Freunde sind schon dort, in dem Reich Gottes, da denke ich an den Reinhard Berger und manche anderen, die jetzt schon gegangen sind. Denn Gottes Reich, das ist mein Ziel, da bin ich hin unterwegs. Da gehe ich hin und die Frage ist, was ist denn dein Ziel? Wo gehst du hin? Was ist denn mit dir, wenn du stirbst? Wenn ich sterbe, wenn ich heute Abend sterbe oder irgendwann, wenn das mal alles vorbei ist, dann weiß ich, dann steht Jesus da und nimmt mich in seine ausgebreiteten Arme. Und in dem Moment, da ist dann alles andere vergessen. Die ganze Schinderei, die Gräber, die Kämpfe, die Beleidigung und die Leiden. Es heißt in der Bibel, und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und wir alle, wir werden mit unseren Augen, wir werden Jesus sehen. Er ist das Licht. Durch den Tod, durch Gericht, führ mich, Herr, zu deinem Licht. Nimm mich, Herr, bei der Hand und führ mich heim. Bevor wir das zusammen singen, wollen wir erst mit Jesus reden.
Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass wir jetzt hören durften, dass du es mit uns gut machst. Und bitte schenke doch, dass wir das in jeder Situation annehmen dürfen. Und danke, dass wir hören durften von deinem großen Angebot, dass wir einfach nur Ja sagen brauchen zu dir. Und ich bitte dich jetzt für alle, die in diesem Gottesdienst unentschlossen sind, diesen Schritt zu tun, schenke doch Entscheidung, diesen Schritt zu tun. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige, und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.